Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Der Podcast.
Das ist mein erstes Date. Mein erstes Date mit einer Sexworkerin. Christina Marleen ist heute Abend bei mir zu Gast. Ich habe eine Stunde bei dir gebucht. Ist das eine gute Länge?
Ja, das ist durchaus angemessen oder ausreichend für einige wichtige Dinge, die man klären kann.
Ich musste am Anfang zwei Geständnisse machen. Das erste Geständnis ist, ich möchte mit dir nur reden. Ist das okay?
Das ist okay für mich, ja.
Passiert das manchmal, dass Leute tatsächlich zu dir kommen und sagen, ich will nur reden?
Bei mir selten, nein.
Und das zweite Geständnis, ich habe als Vorbereitung auf die Sendung die Emma gelesen. Und ich habe mir tatsächlich noch mal eine ganze Sendung mit Alice Schwarzer im Schweizer Fernsehen angeschaut. Eine Stunde lang ist sie da zu Gast und da sagt sie das Folgende hier.
Jetzt mache ich das mal für Geld und jetzt bin ich Herrin der Lage. Jetzt sag ich mal, hier, da geht's lang. Und dann machen die das ein, zwei, drei Jahre und dann sind sie kaputt. Mhm. Und es wird nie mehr so sein wie vorher. Ihre Sexualität ist natürlich auch zerstört. Verstehen Sie, wie wollen Sie denn, wenn Sie vorher das geliefert haben für Geld? Es ist ja alles angefasst und belastet.
Da sind ganz viele Punkte drin. Findest du dich in so einem Statement wieder?
Also du hast gesagt, du hast dich zur Vorbereitung der Sendung mit Alice Schwarzer beschäftigt.
Auch.
Also ja, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil es gibt ja so viele anderes Material, was man wälzen kann oder mit dem man sich beschäftigen kann und viele, viele andere Stimmen auch, die zu Sexarbeit sprechen, insbesondere Sexarbeiterinnen selber. Und ich glaube, das würde ich eigentlich, darüber würde ich mich auch lieber unterhalten.
Das heißt tatsächlich ein bisschen, also ist rotes Tuch schon zu weit gegriffen bei ihr?
Ich würde sagen, dass es einfach ich rede einfach nicht mehr so gerne über Alice Schwarzer, weil ich mich gerne anderen Themen zuwenden möchte.
Christina Marleen ist dafür heute Abend eine Stunde lang zu Gast.
Die Radio Wissen.
Christina Marleen ist heute Abend zu Gast. Kannst du mal einmal beschreiben, wenn wir einmal uns einen Eindruck verschaffen wollen, wie ein normaler Arbeitstag oder eine normale Arbeitswoche bei dir aussieht? Wie sieht die aus?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also meine Buchungen sind ja relativ, also ich habe sozusagen keine regelmäßigen Arbeitszeiten im Sinne von, dass ich dann da irgendwo hingehe ins Studio und dann darauf warte, dass ein Klient kommt, sondern ich regle das alles selbstständig und es kommt eben darauf an, welche Buchungen ich habe, zu welcher Zeit. Und danach richte ich meinen Alltag dann auch aus. Also ich habe einfach verschiedene Sessions in der Woche. Ich mache meistens nicht mehr als zwei am Tag. Das ist für mich sonst zu viel. Ansonsten ist mein Arbeitsalltag sehr, sehr viel, wie bei anderen Selbstständigen auch, Bürokratie. Ich muss natürlich Werbung schalten, ich muss E-Mails beantworten, ich muss meine Buchhaltung machen, meine Steuer, bla bla bla.
Also, jetzt hast du ein kleines Studio in Neukölln, genau, in Berlin hier.
Ja.
Und ich habe auf der Homepage gelesen, du bietest unter anderem Bondage an. Du bietest, da ist so eine Formulierung.
Sinnliche Dominanz.
Sinnliche Dominanz bietest du an. Was bietest du noch an?
Also meine Sessions sind alle, die Grundlage meiner Sessions ist immer das tantrische Berührungsritual oder meistens. Also so ist auch meine Arbeit entstanden, weil ich eben aus der Massage komme und aus der Körperarbeit. Und ich habe irgendwann begonnen, BDSM, also BDSM ist das Kürzel für Bondage, Disziplin, Dominanz, Submission und Sadomasochismus. Das heißt irgendwie alles, was so ein bisschen dunkel anmutet. Und Bondage eben in meine Arbeit einzubeziehen und habe das so als mein eigenes Arbeitsfeld entwickelt. Das nenne ich sinnliche Dominanz, weil ich mich nicht ganz wiederfinde als klassische Domina. Das finde ich zwar toll.
Ist dir zu streng? Oder?
Ja, ist nicht so meine Form. Also viele Kolleginnen von mir, die das wirklich brillant machen, kann ich dabei auch beobachten und sehe, das ist nicht das, was mir am besten liegt. Also meine Sessions sind immer eine Kombination aus viel körperlicher Nähe und Berührung, also weil mir das einfach wichtig ist. Aber ich habe einfach eine führende Rolle, die ich je nachdem, worauf wir uns einigen, unterschiedlich auslege.
Wenn ich das jetzt mal aus Sicht eines, sagst du Kunde oder Klient? Was ist der?
Ich sage tatsächlich Klient, ja.
Ah, okay. Mhm. Wenn ich das jetzt mal aus Sicht des Klienten sehe, ich finde von mir aus deiner Homepage, weil ich die gegoogelt habe oder so, und dann wende ich mich an dich, weiß aber vielleicht noch gar nicht so richtig, ist das meins oder ist das nicht meins? Was erklärst du jemandem dann?
Also was, meistens sind die Fragen ja eher, machst du oder ich interessiere mich für und dann kann
was
ich
ist darauf.
Ja, naja, also entweder Menschen kommen irgendwie aus kennen Tantra-Massagen und sagen, ja, aber irgendwie finde ich, habe ich schon immer so Fantasien gehabt, gefesselt zu werden. Oder es gibt so eine andere, irgendeine ganz alte Fantasie und ich habe mich nie getraut, der nachzugehen. Ich habe mich auch vielleicht ein bisschen dafür verurteilt oder ich finde keine Adresse dafür. Ich kann das mit meiner Partnerin oder meinem Partner nicht leben und deshalb mache ich das nicht und ich will auch nicht ganz woanders hingehen. So, und dann fragen die mich und sagen aber auch vielleicht, ich weiß ja auch gar nicht, vielleicht finde ich es auch ganz doof oder so. Und für Menschen, die gerade, also die sozusagen ein neues Feld für sich entdecken wollen oder einfach experimentieren wollen, für die insbesondere bin ich da.
Sag nochmal eben am Anfang 3 Sätze zur Tantra-Massage. Ich habe jetzt gerade sowas wie eine langsame Ganzkörpermassage im Kopf, das wird es wahrscheinlich nicht ganz treffen.
Naja, Tantra ist ein ziemlich weiter Begriff. Das ist erstmal eine, weiß ich nicht, über 2000 Jahre alte Philosophie oder Religion. Und wenn wir heute Tantra benutzen, reden wir meistens vom sogenannten Neo-Tantra, also das, was sozusagen westlich kolportiert wurde und übernommen. Und was für mich, also wenn ich von Tantra-Massage spreche, wesentlich ist es, dass es ein Ritual ist, das explizit sexuelle Energie Raum gibt. Das finde ich super. Ja, also und auch so eine grundsätzliche Haltung, alles zu umarmen, was da ist. Also dem Tabu nicht so viel Raum zu geben, zu sagen, okay, so ist der Mensch. Und ich nehme ihn so, wie er ist.
Also ein bisschen auch annehmen, sowohl wer zu dir kommt, ja, als auch in der Situation, in der er dann bei dir da ist.
Ja. Also ich habe zwar auch eine sehr pragmatische Haltung zu meiner Arbeit, aber eben auch so eine spirituelle Haltung und die trägt mich auch. Und das ist tatsächlich sowas, dass ich grundsätzlich Menschen willkommen heiße in meiner Arbeit. Und zwar mit all ihren Seiten. Und da ich, als ich begonnen habe, also deshalb fand ich das tantrische Ritual auch so toll, ich habe dann relativ schnell ziemlich stark an den Grenzen dieses Rituals experimentiert. Also weil da gibt es viele Regeln und was man darf und was man nicht darf und dafür bin ich nicht so der Typ. Ja, also man darf sich nicht berühren lassen und es gibt noch andere Regeln, die sozusagen in der klassischen Tantra-Massage ganz wichtig sind. Und ich habe immer nur das übernommen, was ich für mich als sinnvoll empfunden habe. Und wie ich aber sozusagen diese Haltung, eine respektvolle Haltung, eine achtsame Haltung, auch eine liebende Haltung für mich haben kann. Und wo ich auch das Gefühl habe, es passiert was Transformatives in den Sessions. Kann es, muss es aber nicht.
Das heißt auch viel im Jetzt sein, in dem Moment.
Ja, also das auf jeden Fall. Ja, also die Tatsache, dass ich quasi diesen Raum halte, wo jemand etwas erfahren kann, das kann auch heilsam sein. Also das kann, ich halte mich so ein bisschen fern von diesem Heilsgedanken, ja, weil das ist im Moment nicht mein Schwerpunkt.
Nicht dein Impetus,
genau.
Ja.
Aber es kann so sein und es kann auf jeden Fall was sein, wo Menschen sich also öffnen, Seiten von sich entdecken, die sie vielleicht vorher nicht kannten, einfach lustvoll sich erleben, ne? Also so eine Session kann ganz viele Aspekte haben.
Was kann ich bei dir erleben?
Ich habe das so aufgeteilt nach den 4 Elementen. Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und diese Erde ist halt wirklich sozusagen das reine tantrische Berührungsritual, wo ich halt mit meinen Händen, aber auch mit meinem ganzen Körper, also das Wesentliche ist halt, dass ich immer mit meinem ganzen Körper arbeite. Das heißt, ich lege mich auf die Menschen und ich bewege die Menschen. Und es gibt viel Haut-zu-Haut-Kontakt. Und wie gesagt, es ist auch immer eine Einladung sexueller Energie. Also ich werde immer meines dafür tun, dass das eben seinen Raum hat für Frauen und für Männer und alle Geschlechter dazwischen.
Ah, das heißt, Frauen und Männer gehören bei dir zum Klientel?
Ja, ganz gezielt, ja. Also Frauen, Männer und eben auch Menschen zwischen den Geschlechtern. Mhm. Also gerade wenn Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern begreifen, finden bei mir einen guten Raum.
Mhm. Du schließt keinen aus?
Nein, oh, es sei denn respektlose Anfragen.
Ja, 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 okay.
ja, und also ich bin zum Teil eben auch berührbar in diesen Sessions. Das steht nicht unbedingt im Vordergrund, also weil häufig ist eben einfach die Tatsache, dass ich glaube, es ist schon meine Gabe, Menschen in so einen Zustand von Hingabe zu führen. Ja, das ist, also das würde ich so ein bisschen als mein persönliches Geschenk bezeichnen. Und dadurch steht das nicht so sehr im Mittelpunkt, ist aber möglich. Genau, und davon ausgehend, also da ich mich auf Bondage, das, also die japanische Fesselkunst spezialisiert habe, ist so ein bisschen mein persönlicher Fetisch. Oder also bin da so ein bisschen, ja, bin einfach Expertin auf dem Gebiet. Und das kombiniere ich gerne damit, also weil das ist auch ein sehr, sehr schöner Übergang von dieser sehr zärtlichen oder hinwendungsvollen Arbeit der Tantra-Massage zum dominanten Spiel, weil das Fesseln ist eben auch sehr, also es kann sehr sinnlich sein, es braucht eine gewisse Zeit, es macht auch diesen, also jemand, der gefesselt ist, fühlt sich, ist berührbarer oder ist einfach empfänglicher, ist sensibilisierter, nimmt
auch
alles.
Auch hilfloser manchmal.
Ja, allerdings. Ja. Und ja, also diese Mischung auch in dem Moment, wo ich Kontrolle abgebe, noch mehr in so einen Zustand von Vertrauen zu fallen. Das ist aber was für BDSM relativ charakteristisch ist, zumindest also aus meiner Sicht. Und so ist es sozusagen der erste Schritt in Richtung dominantes Spiel. Und dann, also von da ist so die nächste Session, also diese Kombination aus Tantra und Fesseln ist halt Wasser, ja, Wasser, das Gefühl, das tiefe Eintauchen, auch ist auch was Meditatives. Und die nächste Session wäre Feuer, wo man halt mal einfach auch andere Sinnesreize als zärtliche Berührung erfahren kann.
Da kommen
also,
dann die Peitschen
ja,
zum Einsatz.
Ja, da kommen die Peitschen. Ich meine, ich brauche noch nicht mal Peitschen, um dominantes Spiel zu machen.
Okay.
Ich habe auch meine Hände oder meinen Körper. Und das, ich mache zum Beispiel, ich bin einfach sehr groß, ne? Ich bin 1,83 und relativ stark. Ich mache gerne so Überwältigungsspiele. Und das finden also insbesondere Männer häufig sehr, sehr toll, wenn sie von einer Frau auch physisch dominiert werden. Und mir macht das einfach großen Spaß und ich spiele dann auch gern mit meiner Beute. Und ja,
und
also
Luft?
Luft ist so eine Kombination. Also da gehe ich einfach wirklich noch mehr ein auf spezifische Wünsche auch. Da kann auch der Bereich, dass ich mich noch mehr einbringe mit meiner Sexualität, noch mehr eine Rolle spielen. Ne? Also wenn es... ja, und Menschen kommen dann eben wirklich mit ganzen Skripten oder Szenarien zu mir und fragen mich, kannst du das mit mir leben oder so? Und dann gucke ich mir das an und sage, naja, warum
probieren
nicht?
Probieren wir es mal.
Ja, genau.
Sag mal ungefähr so orgamäßig, wie lange dauert dann, das ist ja sehr unterschiedlich vermutlich, aber so eine durchschnittliche Session, wenn es die gibt, wie lange dauert sowas?
Also das, die Mindestzeit bei mir sind 90 Minuten.
Okay.
Und meistens sind es so 2 Stunden, die Menschen buchen. Das heißt dann, insgesamt ist jemand dann 2,5 bis 3 Stunden bei mir. Natürlich reden wir vorher ein bisschen und duschen und bla. Also so, das ist alles sehr, sehr mit Luft drumherum sozusagen.
Kommen Leute, so Klientelstamm habe ich gerade im Kopf, kommen Leute immer wieder oder spricht es sich rum und du hast ein wechselndes Klientel?
Beides. Also ich habe Stammklienten seit Jahren. Es ist total toll auch.
Das heißt auch ein großes Vertrauensverhältnis.
Ja.
Merkst du, dass wenn die über Jahre kommen, dass sozusagen das, was ihr gemeinsam austesten könnt, wächst?
Nee, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil nämlich diese, also das ist ja dann wirklich wie eine Beziehung. Und man weiß, es ist tatsächlich so. Also klar, man kann da mal was Neues ausprobieren, aber man weiß auch so ein bisschen, was kommt.
Okay.
Und deshalb kommt so ein Mensch ja auch.
Sind Beziehungen so?
Naja, nee, müssen sie natürlich nicht. Es ist aber, und deshalb sage ich das jetzt auch nur mit Einschränkungen, aber also es hat schon sowas von, wir kennen uns schon. Wir wissen ein bisschen, wir müssen es nicht alles neu erfinden. Und das lässt natürlich eine andere Form der Tiefe zu. Und ist aber auch so, ist dann eben so, wie es ist.
Wenn du dich mal beschreiben müsstest mit einem Satz, so Stichwort Selbstverständnis, wie siehst du dich selbst in der Rolle, die du da ausfüllst?
Das ist eine tolle Frage, ja. Ich habe mich das letztens auch gefragt, weil ich da, weil ich mich ja in so unterschiedlichen Rollen wiederfinde, ne? Also mal bin ich irgendwie so eine strenge Gouvernante oder irgendeine Königin oder eben eine dienende, die eine sehr gebende Person. Also ich bin dann sozusagen selber in einer Art von Hingabe für diese Person. Und dann habe ich irgendwie gedacht, die grundsätzliche Haltung, das ist eher wie so eine ich sehe da wirklich auch so eine Schamanin oder so. Das ist jetzt ein bisschen.
Bisschen ist schon, ne?
Ja, klar. Aber also. Aber also meine Form von Spiritualität ist mal kann auch sehr, sehr trivial sein. Also es ist einfach, ich halte den Raum, das ist meine Aufgabe. Und welche Fähigkeiten von mir abgefragt werden, das ist halt unterschiedlich.
Eine Lustraumhalterin.
Also ob ich, ja. Also, aber es ist nicht nur Lust. Es ist sozusagen, Sexualität hat mit so vielen Seiten von uns zu tun. Ja, das ist einfach, ich glaube, es ist eher, was ich kann, ist ein Raum für Intimität herstellen. Und Sexualität ist Teil davon. Oder Sexualität ist häufig das Tor, durch das wir gehen, um das herzustellen. Ein ziemlich gutes. Ja, ich meine, wir tun das jetzt auch, weil wir reden, aber weil ich mal, also ich schätze einfach körperliche Berührung und Sexualität, um das zu tun. Und das kann ich gut. Und welche Rolle ich dabei einnehme, das ist dann halt individuell.
Das heißt auch tatsächlich, vielleicht ist das jetzt eine blöde Frage, aber es ist auch tatsächlich etwas, was dir schlichtweg selbst Spaß macht, die Sexualität daran.
Ja. Das, auf jeden Fall.
Gibt's da was, was du lieber magst als anderes? Du hast vorhin Bondage so als, ja, das ist so das am ehesten. Also weißt du schon, das macht dir selbst nochmal mehr Spaß als was anderes? Oder ist die Abwechslung?
Es ist beides. Also ich meine, von meinen Sessions, die ich anbiete, mag ich alle. Und ich hab eben dieses Fable für Bondage. Also ich verpacke Menschen gerne, ich hänge sie gerne auf. Und das ist eben einfach so. Man muss so ein bisschen so ein Bondage-Nerd sein. Also das ist eben so ein eigenes Fable. Und das teilen eben alle, die entweder das haben als gefesselt werdende, ja, oder auch die Fessler, die wissen dann, wovon sie sprechen, und alle anderen stehen draußen und sagen, warum macht ihr das denn? Aber so ist das eben.
Lässt du dich auch selbst fesseln?
Ich bin dazu gekommen, weil ich selber gefesselt worden bin. Und ich fand es toll. Also gerade, weil ich eben ein sehr aktiver Mensch bin und meistens auch in meinem Beruf eine führende Rolle habe und als Selbstständige sowieso ständig mein Leben selber führen muss, war das für mich so ein Moment von, okay, jetzt ist hier mal Ruhe im Karton. Ich mache jetzt mal nichts. Und das fand ich toll. Und irgendwann habe ich einfach das Interesse gehabt, das selber zu lernen.
Das war 2008?
Bondage habe ich, glaube ich, 2011, 2010 sowas in dem Dreh entdeckt. Und dann habe ich das erst so sporadisch, und dann bin ich irgendwann da so wirklich intensiv eingestiegen.
Weil biografiemäßig, man findet über dich die Information, dass du Sozial- und Kulturwissenschaften sowie Jura studiert hast. Ich entnehme der Formulierung, dass du das nicht zu Ende getan hast.
Nein, das habe ich nicht.
Und du hast anschließend eine Ausbildung zu Physio gemacht, Physiotherapeutin.
Genau.
Und dann 2008 sozusagen den Punkt fürs eigene Studio.
Es kann auch sein, dass es 2009 war. Ich weiß das selber nicht mehr. Es war so ein fließender Übergang, weil ich... ich habe mich als Physiotherapeutin schon selbstständig gemacht, weil ich finde diesen Beruf toll, also ich liebe den auch immer noch. Ich liebe das ganze Wissen, was ich habe über den menschlichen Körper.
Und die Anatomie.
Ja, das ist, das ist auch sehr hilfreich jetzt. Aber ich habe mich auch nie wieder gefunden und wusste das auch vorher, dass ich in so einer Physiotherapiepraxis jetzt nicht alt werde. Also es ist nicht meine Berufung, Knie nach Meniskusriss zu rehabilitieren oder so. Das ist zwar toll, wenn man das kann, aber das ist nicht meine Leidenschaft. Und deshalb, also mich hat immer eher interessiert, okay, wie sind Menschen in ihrem Körper oder was, wie leben sie da drin? Also wie kann ich Wegbegleiterin sein, ein gutes Verhältnis zu haben auch zum Körper? Also ich unterrichte ja auch Yoga oder ich unterrichte Bewegung. Ich unterrichte noch einen Männerfitnesskurs, witzigerweise.
Komm, das ist doch für Rekrutieren.
Ja, natürlich. Nein, das kann ich schon trennen. Aber also ich kann halt einfach gut Menschen in ihren Körper führen, in unterschiedlicher Form. Ne? Und eine Wahrnehmung führen oder eine Möglichkeit, sich seiner selbst zu ermächtigen und so.
War das eine große Hemmschwelle, dass du irgendwann gemerkt hast, in der Physio, vielleicht auch in der Behandlung, ach komm, Krankengymnastik und Krankengymnastik am Gerät und manuelle Therapie, das ist es alles nicht. Also ich finde den Schritt trotzdem noch groß zu sagen, ich mache jetzt ein eigenes Studio in dem Segment
auch.
Ja,
eben, also so war es ja auch nicht. Also es hat sich so, das ging ziemlich über lange Zeit so schrittweise. Also ich habe eben dann meine eigene Körperarbeit entwickelt, wo ich so Elemente aus der Thai-Massage oder also viele, viele verschiedene Berührungstechniken integriert habe, um Menschen so ein ganzheitliche Sessions zu geben, wo auch die Emotionalität eine Rolle spielen kann oder eben auch Bewegungslernen eine Rolle spielen kann. Also ich hatte so vielfältige Wege. Und irgendwann, ich meine, war einfach so ein bisschen sexuelle Energie kann dann auch in solchen Sessions im Raum sein, um es jetzt mal ganz euphemistisch zu formulieren. Genau. Und ich habe mich eine Weile gefragt, wie ich damit umgehe, weil das immer so ein ja, dann ist das so ein bisschen peinlich und man hat es nicht gesehen oder so, ne? Und
drehen Sie sich mal bitte auf den Rücken. Nee, jetzt gerade nicht.
Ja, sowas. Naja, also ich habe mich dann, also nachdem ich mich dann gefragt habe, eine ganze Weile, habe ich gedacht, nee, ich möchte, glaube ich, sexuelle Energie auch einen Raum bieten. Mhm. Aber es ist klar, dass es nicht in der Physiotherapie stattfindet, auch nicht in den Sessions, die ich damals entwickelt habe. Weil die hatten
anders. Vielleicht könntest du es auch hier auf Rezept abrechnen.
Und die, ja, das ist immer so eine Kundenfantasie.
Okay, es war ein Versuch. Komm, das war ein Versuch.
Das musste ich jetzt auch, die Replik war ja, schon absolut. Richtig, oder? Okay. Naja, also auf jeden Fall habe ich gemerkt, es muss einen anderen Raum haben. Ja. Und deshalb schätze ich eben auch das tantrische Ritual, weil es geht nicht immer um Sex. Also und es geht in meinen Kursen auch, also wenn ich Bewegung unterrichte, dann geht es nicht um Sex und so, ne? Aber wenn es braucht Räume dafür und das fand ich gut.
Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang vielleicht doch nochmal Momente gab, wo man selbst nochmal einen Schritt raustritt und sagt, oh, das war jetzt schon ein bisschen schräg. Oder gab es das nie?
Naja, eben. Also schräg ist es dann, wenn es nicht ausgesprochen ist. Also wenn sozusagen irgendwie so, es ist so ein bisschen, also wenn es so klebrig wird, das ist dann, wenn Wünsche im Raum sind, die nicht ausgesprochen werden. Oder wenn jemand kommt und sagt, na, er kann es nicht mal in den Leisten noch ein bisschen mehr, Alter. Willst du jetzt irgendwie, dass ich dir einen runterhole? Oder, also dann sag das wenigstens und dann kann ich mich dazu verhalten. Und das waren, also ich meine, da war ich noch sehr jung.
Du bist 36, ist ja
Ich bin jetzt 38, oh. Genau. Macht nichts, das ist ja immer.
Sieht aber aus wie 36.
Ah. Na gut.
Das heißt, schlimm ist es für dich, wenn es nicht ausgesprochen ist.
Ja, und das gilt im Prinzip auch jetzt noch. Also wenn, aber jetzt ist es ja eben, also das ist ja ganz zentraler Teil meiner Arbeit, dass ich Menschen ermutige, über ihre Wünsche zu sprechen. Oder ich empfinde mich selber als Adresse dafür, Dinge auszusprechen, die vielleicht sonst unaussprechlich sind. Also deshalb eben auch dieses, der Begriff des Kink übrigens, der ist ja...
Das Kink?
Ja, Kink.
Hilf mir eben.
Ja, eben. Also den gibt es eigentlich nur im Englischen. Im Englischen ist das der umgangssprachliche Ausdruck für alles, was so ein bisschen, ein weiteres Fremdwort ist deviante Sexualität. Also alles, was so ein bisschen fernab dessen ist von dem, was wir glauben, was also Männer und Frauen...
außerhalb des Normintervalls.
Ja, genau. Was, ne? Genau. Dafür gibt es im Deutschen ja gar keine Übersetzung. Also Kink ist wörtlich übersetzt, heißt das der Knick oder die Verdrehung und ist eben eigentlich ein sehr humorvoller oder freundlicher Begriff für genau diese Welt. Für alles, was so ein bisschen, also wenn man gerne mal irgendwie hochhackige Schuhe anzieht oder wenn man es eigentlich mag, gefesselt und ausgepeitscht zu werden oder, ne? All die Wünsche, mit denen ich ständig konfrontiert bin. Und für dieses, also im Deutschen, ich habe dann ganz oft versucht, dieses Wort Kink oder Kinky zu übersetzen, da gibt es eigentlich nur pervers. Und man denkt sofort an irgendwie, oder man denkt an, keine Ahnung, irgendwelche schwarzen Keller. aber dem irgendwie Raum zu geben. Und ich frage mich schon, wieso das so ist. Also warum wir im Deutschen dazu gar keine Worte haben, die das irgendwie freundlich und humorvoll begrüßen. Gut, und daran könnte man ja arbeiten. Also dafür mehr Worte zu finden. Und deshalb ermutige ich Menschen immer, über ihre Wünsche zu sprechen.
Jetzt hast du gerade gesagt, ein bisschen die Idee ist auch, dafür mal mehr Worte zu finden. Auch vielleicht mehr wohlwollende oder mehr positive Worte. Ist das so ein bisschen auch die Motivation gewesen? Du hast dich eine Zeit lang, glaube ich, mal im Verband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, heißt es, glaube ich,
ja,
ein bisschen mehr engagiert. War das auch die Motivation dahinter zu sagen, naja, also die Studioarbeit zu machen, ist das eine, aber dann zu sagen, okay, dann gehe ich auch noch mal ein bisschen auf die, wenn man es politische Ebene nennen will, politische Ebene?
Ja, ich finde das super wichtig, da was, also sozusagen die Stimme zu erheben. Das ist insbesondere, weil wir sonst das Feld der Dame zu Beginn oder ihrer Kolleginnen und Kollegen überlassen. Also der Diskurs um Sexarbeit ist eben zumeist bestimmt von Menschen, die eigentlich keine Ahnung davon haben oder die nie sich darin befunden haben. Und dieses Sprechen über Sexarbeiterinnen, ohne Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen selber sprechen zu lassen, gehört zur politischen Agenda, würde ich sagen.
Jetzt würde vielleicht, um bei Frau Schwarzer noch eben zu bleiben, die sagen, naja, wenn wir über osteuropäische Zwangsprostituierte reden. Ich bin jetzt mal absichtlich ein bisschen im Klischee unterwegs. Die könnten gar nicht an dem Diskurs teilnehmen, weil die hier von Bordell zu Bordell verfahren werden und Deutsch gar nicht sprechen. Und dann muss es jemanden geben, der denen eine Stimme gibt.
Ich würde sagen, dann wäre der nächste Schritt, Angebote zu machen, damit Sprachbarrieren überwunden werden können. Mhm. Also und nicht einfach nahtlos für sie die Stimme zu erheben, ohne sich zu versichern, was sozusagen die Frau, in dem Fall sind ja dann immer Frauen, von denen gesprochen wird, sagen würde.
Jetzt gibt es manchmal so den Punkt, den du, da haben wir vor der Sendung auch kurz drüber gesprochen, den du manchmal auch zu hören kriegst, ja komm, du hast da dein Studio in Neukölln, du lebst davon auch vernünftig, du gehörst einer sehr kleinen Elite diesem Segment irgendwie
an. Das ist das Übliche. Also ich meine, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum dann Menschen, die sprechen und sich nicht diesem Opferschema entsprechend äußern, plötzlich nicht glaubwürdig sind. Also sie sind entweder geistesgestört oder traumatisiert oder sie gehören ich bin dann gekauft von der Zuhälterlobby oder ich bin selber Zuhälterin. Also das ist ja das Schlimmste, wenn man dann selber Betreiberin ist. Das heißt, wenn man selber ein Studio hat und dann die Bösen, also und dann wahrscheinlich die Osteuropäerin irgendwo im Hinterzimmer eingesperrt hat.
Hast du also, aber nicht.
Nein, ich bin tatsächlich noch auf der, ja, nee, ich bin einfach nur nicht glaubwürdig, weil ich nicht repräsentativ bin. Ich bin gebildet und komme aus gutem Hause und könnte alles andere machen und deshalb bin ich spiele halt keine Rolle. Ich meine, mir ist schon klar, dass ich privilegiert bin. Also ich bin weiß, ich bin gebildet, ich spreche die deutsche Sprache. Ich bin einfach auch durch meine Biografie dadurch ausgestattet, Grenzen setzen zu können, auch zwischenmenschlich. Ich kann überhaupt diese ganzen Sachen machen, wie mich anmelden als Selbstständige und meine Steuer machen und sowas. Also das sind alles Ressourcen. Aber das Gute daran ist ja, dass jemand wie ich, und deshalb deshalb ist es wichtig, dass Menschen wie ich, also Frauen, die sozusagen sich äußern im Moment im medialen Diskurs und sagen, an dem Begriff Sexarbeit ist nicht der Sex das Problem.
Sondern auch die nicht Arbeit?
Nein, also unter sozusagen kapitalistischen Gesichtspunkten ist es die Arbeit. Also es ist sozusagen die Frage von Arm und Reich, dass es Armutsprostitution gibt. Das bezweifelt hier niemand. Aber das Problem ist nicht die Prostitution, sondern die Armut. Zwangsprostitution ist ein ganz irreführender Begriff, weil entweder jemand ist Opfer von Menschenhandel, von sexueller Nötigung, von Vergewaltigung, von Freiheitsberaubung, von und. Ja, das sind Straftatbestände. Oder eben nicht. Prostitution ist ein Rechtsgeschäft zwischen zwei Menschen, die sich, also zwei erwachsenen, rechtsfähigen Menschen.
Seit 2002 in Deutschland.
Das war
legal.
Ja, es war vorher auch schon legal und jetzt sozusagen dieses Gesetz hat noch da mal dazu geführt, dass zum Beispiel, also es sollte eigentlich eine rechtliche Verbesserung für Sexarbeiterinnen bieten.
Ich höre raus, dass es das nicht ist.
Das Problem war vor allem, dass es nicht durchgesetzt wurde. Es war ein Bundesgesetz, das auf Länderebene meistens nicht durchgesetzt wurde und eben auch an der Lebensrealität von Sexarbeiterinnen zum Teil vorbeiging, weil zum Beispiel ein sozialversicherungspflichtiges also Angestelltenverhältnis ist einfach relativ unüblich in unserer Branche, weil die meisten halt sozusagen freiberuflich sind und das für Betreiberinnen sich auch nicht so anbietet, Menschen anzustellen also in der Prostitution. Aber es hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Lohn sozusagen ein Lohn eingeklagt werden kann. Mhm. Es hat Sexarbeiterinnen schon mehr Rechte gebracht. Und jetzt dieser Vorwurf, also dem sich ja jetzt offensichtlich oder leider steuern wir darauf zu, dass sich die Bundesregierung diesem medial produzierten Vorwurf, Deutschland sei das Großbordell Europas, beugt. Und irgendwie glaubt, jetzt müssen wir irgendwas tun. Und dieses unsägliche Prostitutionsschutzgesetz, also ich sage das jetzt extra so ein bisschen überspitzt, weil mit Schutz hat es nicht so viel zu tun, tatsächlich wahrscheinlich auf den Weg kommt oder es ist irgendwie kurz davor, verabschiedet zu werden.
Sag mal kurz, gibt es einen Kernpunkt, wo du sagst, diese Regelung nutzt uns eigentlich gar nichts? Also sind es die Kontrollen durch die Ordnungsämter oder worum geht's?
Ja, es ist alles, es ist völlig, also ein jede Maßnahme, die sozusagen auftritt, auf den Plan tritt und von sich behauptet, zum Schutze von Sexarbeiterinnen und Sexarbeiterinnen da zu sein, muss sich daran messen lassen, ob dieselben tatsächlich mit mehr Rechten und mit mehr Ressourcen ausgestattet werden dabei. Und das ist bei diesem Gesetz überhaupt nicht der Fall. Es bringt keinerlei weiteren Rechte, sondern nur mehr Pflichten. Und also die Meldepflicht ist zum Teil für manche das berufliche Aus oder eben der Zwang, in den Untergrund zu gehen, was immer eine rechtliche Verunsicherung, also auch eine faktische Gefährdung von Sexarbeiterinnen nach sich zieht. Ne? Das heißt wirklich, ich muss mich mit meinem Klarnamen melden und ich krieg wirklich einen Prostituiertenausweis. Ich übrigens auch. Und das ist zutiefst stigmatisierend, das ist ein Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte. Dann gibt es noch eine Beratungspflicht und das ist noch nicht ganz klar, welches Amt das dann macht, aber man muss irgendwie so eine die Einsichtsfähigkeit bescheinigen. Und was für eine Farce, ja, also was für eine Situation, sich von so jemandem ausstellen zu lassen, dass ich in der Lage bin, einzusehen, dass ich darüber urteilen kann, ob ich Sexarbeit ausüben kann oder nicht. Ich finde das demütigend.
Heißt das auch im Klartext so unterm Strich, du willst dich da nicht bevormunden lassen, du willst das machen, was du machen willst und bist da auch erwachsen genug, dafür einzustehen? Ist das so ein Kernpunkt?
Ja, ich und jede andere Sexarbeiterin auch. Dieser Diskurs, der hergestellt wird von der sogenannten Rettungsindustrie, so nennen wir die männliche, ist ja also ein haarsträubendes Bild von der Sexarbeit zu malen, in der es eben dunkle Spelunken gibt und böse Zuhälter und gequälte Frauen. Es sind ja immer nur Frauen. Es wird von männlichen oder Transpersonen überhaupt nicht geschrieben. Also es hat auch was zu tun mit einem Frauenbild, das kolportiert wird und immer damit zu tun hat, Frauen als Opfer darzustellen. Und ich finde, es ist ein antifeministischer Diskurs, es ist ein entmündigender Diskurs und man sieht relativ schnell, dass er sich nicht wirklich mit den Menschen befasst, dass sobald sich jemand diesem Opferschema nicht gemäß verhält, das heißt, wenn eine Sexarbeiterin, die vielleicht wirklich die sozusagen wirklich aus prekären unter prekären Umständen arbeiten muss, wenn diese Person vielleicht sagt, wenn man sie fragt, was sie braucht, und sie sagt nicht, ich möchte aussteigen oder ich möchte gerettet werden, sondern sie sagt, ich möchte bezahlbaren Wohnraum, ich möchte soziale Absicherung, ich möchte Sprachkurse, ich möchte wissen, wie ich mich besser auf Ämtern, also all das, was wirklich wichtig wäre für diese Menschen oder also für Kolleginnen aus der Branche. Das darf nicht sein. Also eine Frau, die sagt, ich möchte nicht gerettet werden, es wird relativ schnell aus diesem sozusagen mütterlichen Impuls von Frau Schwarzer. Man konnte ja hören, wie treusorgend sie denkt für uns. Ja, und wenn eine sagt, ich fühle mich eigentlich gar nicht traumatisiert, aber ich hätte ganz gerne mehr Kohle oder so. Ja, das ist nicht angesagt.
Heißt das auch, weil sie es am Anfang gesagt hat, die Sexualität ist nach 2-3 Jahren auch zerstört, das Gefühl hättest du für dich jetzt nicht unbedingt?
Ich glaube, das ist ausreichend hervorgegangen aus meinen Ausführungen bisher. Also es ist ja eben, es ist nicht das Problem die Arbeit. Das Problem sind immer die Umstände. Und wenn Arbeit in prekären Lebenssituationen stattfindet, dann kann sie ausbrennen. Dann kann sie schädlich sein. Ja, so ist es einfach.
Wenn du dir zum Schluss was wünschen würdest für die nächsten, ich weiß es nicht, 5 Jahre von mir aus, was wäre das?
Ich persönlich oder?
Sowohl als auch, vielleicht du persönlich, aber auch mit dem Blick auf das, was wir gerade debattiert haben.
Ja, also diese Meldepflicht ist absolutes No-Go. Ich hoffe eigentlich, oder ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich auch mit einer Verfassungsklage noch gegen vorgehen kann, weil das einfach datenschutzrechtlich nicht okay sein kann. Also was das bedeutet, ne? Wenn man einen Bereich reguliert, der so stark von Stigmatisierung betroffen ist, ja, dann ist das gefährdend für die Betroffenen. Also jemand, die einen Ausweis hat, ist damit gefährdet. Wenn ich Mutter von zwei Kindern bin und die finden meinen Hurenausweis oder wenn ich dann einen Fahrradunfall habe und dann werden meine Sachen durchsucht, dann werde ich zwangsgeoutet. Dann weiß das irgendwer. Und das ist nicht okay. Das kann viele ihre Arbeitsgrundlage kosten. Ja, wenn jemand schon aus Armut auf den Strich geht und das eigentlich nicht möchte, dann ist doch das Dümmste, was ich machen kann, das zu verbieten, weil dann hat die Person noch zusätzlich das Problem, dass sie kein Geld mehr verdient. Also, aber alle anderen Maßnahmen kosten Geld und brauchen ein ganz anderes Weltbild im Moment. Also, ja. Also braucht eben genau diese Akzeptanz. Genau, das ein ganz wichtiger, also wenn auch Geld, also braucht, es ist tatsächlich eine Geldfrage. Gelder könnten investiert werden, um zum Beispiel ein realistischeres Bild von Sexarbeit in der Gesellschaft zu verankern.
Dann sag mir einmal zum Schluss, gibt's was auf der persönlichen Ebene für dich, wenn du die nächsten, keine Ahnung, 2, 3 Jahre nimmst, was du dir für dich wünschen würdest?
Also ich für mich, ach, ich bin eigentlich ganz glücklich. Ich möchte das, was ich mache, noch weitermachen. Ich lerne jeden Tag dazu. Das möchte ich auch noch weiter tun. Also ich unterrichte und möchte selber unterrichtet werden in dem Bereich. Ich glaube, dass ich da noch in den nächsten Jahren viel, viel tiefer gehen kann in dem Wissen um, wie Sexualität mit Menschsein verknüpft ist und wie wir uns weiter in dieser Evolution bewegen können, um es jetzt mal ganz groß auszudrücken. Ja, ich kann mir vorstellen, dass, also Sessions geben ist absolut mein, ich liebe das am meisten. Ich kann mir vorstellen, über so die nächsten Jahre auch mehr in Sexualpädagogik, also das heißt noch mehr in diesen lehrenden oder auch therapeutischen Bereich zu gehen. Das ist wahrscheinlich, der wäre sozusagen irgendwie ein nächster Schritt. Aber im Moment bin ich auch ganz glücklich, weil das was, es ist experimentell, es ist kreativ, es macht mich neugierig immer wieder auf Menschen, auf mich selbst. Also es ist, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
Dann schön, dass du heute Abend da warst.
Ja.
Und vielleicht ein bisschen dazu beitragen konntest, dass ein realistischeres Bild von Sexworkern oder eine Facette zumindest dazukommt in der Öffentlichkeit. Vielen Dank.
Dankeschön.
Sagt Sexworkerin Christina Marleen in eine Stunde Talk in D-Radio Wissen. Schön, dass du da warst. Das Ganze gibt es gleich als Podcast und bei uns auf der Homepage www.dradiowissen.de. Ich bin Sven Preger und freue mich auf meinen Gast nächste Woche. Bis dann. Ciao.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.